MDR Kultur. Glaubenssachen.
Die Wolke, Reich des Göttlichen, Transzendenten und ihr Geheimnis. Eine Sendung von Marleen Stössel.
Der Sommer naht und wieder werden wir einmal im Gras liegen, am Strand oder auf einer Parkbank sitzen oder einfach nur am Fenster stehen und in den Himmel schauen, den dahinziehenden Wolken nach, ihren flüchtigen Wechseln und immer neuen Formationen zusehen oder von einem Federwölkchen hoch oben uns in die blauen Himmelstiefen ziehen lassen. Sehnend vielleicht, brustweitend, herzöffnend, frei atmend. Vielleicht aber auch staunend und voll Ehrfurcht vor der ständig sich wandelnden, doch ewig neu ins Blau getauchten Himmelsschrift. Seit jeher haben Wolken die Menschen allüberall auf der Welt fasziniert. Ihre Ungreifbarkeit, die doch zugleich so handgreifliche, manchmal gar verheerende Ereignisse wie Hagel, Schnee, Blitz und Donner oder den sintflutartigen Wolkenbruch hervorzubringen weiß. Ihre scheinbare Leichtigkeit, die tonnenschwere Lasten über den Himmel schiebt. Ihre Flüchtigkeit, die in buchstäblich fliegendem Wechsel immer neue Gebilde hervorbringt. Gebilde fortwährenden Übergangs, in denen wir nicht nur Fantasiegestalten entdecken mögen, sondern, wie der Landwirt auch, die Wetterbotschaft lesen. Alles in allem ihr schwebendes, vergängliches, wie in Watte gepacktes Dasein, in dem sie als ewiges Schauspiel am Himmel vorüberziehen. 70% unseres Planeten sind von Wolken bedeckt, eine weißgraue Hülle über dem vielen Blau des Ozeans. Sie bilden eine Scheide zwischen Himmel und Erde, eine ständig sich verschiebende Grenze zwischen dem irdischen Unten, aus dem sie kondensierend ihre feuchte Nahrung beziehen, und dem überirdischen Oben, Himmel genannt, dessen Raum sie formen, gliedern und zugleich verschleiern. Ungreifbar wie Wasser werden Wolken nur in ihren Bildungen und Wirkungen manifest, als müssten sie, wie die persische Lyrikerin und Malerin Ethel Adnan einmal schreibt, ihre Existenz beweisen. Aus ihrer Flüchtigkeit suchen wir immer neu die umso beständigere Botschaft abzulesen. Ein rätselhaftes, ständig sich wandelndes Himmelsgemälde, aus dem alle Kulturen und Religionen der Welt mit ihren Mythen schöpften. Vielleicht, so überlegt Adnan weiter, bestehen unsere für Wolken durchlässigen Seelen aus demselben Stoff? Nicht greifbar und doch spürbar, unabweisbar da? Ihre Höhenlage wiederum privilegierte sie zum Sitz der Gottheit, türmte sie auf zum göttlichen Wolkenthron, mehr oder weniger verhüllt. Erst der englische Forscher Luke Howard, Chemiker, Apotheker und Hobby-Meteorologe, war es, der vor gut 200 Jahren dem flüchtigen Wolkenspiel ein erkennbares System abgewann, das bis heute gültig ist. Die Aufteilung in 4 Wolkenkategorien, je nach Höhenlage in der Atmosphäre. Die bekannten Cirrus, Cumulus, Stratus und Nimbus samt ihren Mischformen. In Nimbus, der niedrig am Himmel lokalisierten Schlechtwetterwolke, hat sich das Wort Nebel erhalten. Eben jener Schleier, welches das nicht fassbare Wesen der Wolke bezeichnet, als Verhüllung der Sicht auf Berge und Landschaft, aber auch als Dunstwolke vor Sonne und Mond. Zugleich ist in diesem Wesen ein Doppeltes bezeichnet. Alle Verhüllung weist immer auch auf ihr Verhülltes, auf ein nur scheinbar Abwesendes hin, wie zum Beispiel die Sonne. Licht durchleuchtet, lichtsaugend, lichtreflektierend wie bei Sonnenuntergang scheinen die Wolken himmlischen Geheimnissen und religiösem Empfinden, unabhängig von allen Glaubensüberzeugungen, am nächsten. Ihr Nimbus wird zur Metapher für den Abglanz verhüllter Offenbarung, zur Gloriole alles Heiligen. Goethe, Dichter und Naturforscher gleichermaßen, hat seine Studie über Meteorologie, die zugleich eine Huldigung an den Zeitgenossen Howard darstellt, 1825, also vor genau 200 Jahren, so eingeleitet.
Das Wahre, mit dem Göttlichen identisch, lässt sich niemals von uns direkt erkennen. Wir schauen es nur im Abglanz, im Beispiel, Symbol, in einzelnen und verwandten Erscheinungen. Wir werden es gewahr als unbegreifliches Leben und können dem Wunsch nicht entsagen, es dennoch zu begreifen.
Das ist eine bemerkenswerte Einleitung für eine naturwissenschaftliche Studie. Doch Goethe war Pantheist, wie aus der Antwort auf die berühmte Gretchenfrage im Faust hervorgeht, die wir durchaus als Goethes eigenes Credo ansehen können. Das Numinose seiner Einleitung bezeugt nichts als seine Hochachtung und Bescheidenheit, ja Demut gegenüber den Geheimnissen der Natur, die er pantheistisch mit Gott und dem Göttlichen gleichsetzt. Und es bezeugt ebenso das menschliche Bestreben, ihrer Wahrheit, diesem Geheimnis des Göttlichen, nahe zu kommen. Hier also physisch-physikalisch den Wolken. Damit trifft er zugleich den Kern aller göttlich begriffenen Wolkensymbolik, wie sie in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament erscheint. Der alte Schöpfergott Abrahams und Moses kann nicht direkt geschaut werden, nur verhüllt in einer Wolke zeigt er sich Moses auf dem Berg Sinai, bezeugt seine Gegenwart in einer Wolkensäule über der Stiftshütte inmitten der Zelte des israelitischen Volkes und führt es als Feuersäule durch Wüste und Nacht.
Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Und wenn Mose zur Stiftshütte kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der Stiftshütte. Und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür der Stiftshütte stehen, und sie standen auf und neigten sich, ein jeder in seines Zeltes Tür.
Als Moses ein zweites Mal mit den Gesetzestafeln, die er nach dem ersten Mal aus Zorn über die Götzenanbeter zertrümmert hatte, vom Berg herabstieg, hinterließ seine Begegnung mit dem in eine Wolke gehüllten Gott einen Abglanz auf seinem Gesicht. In den Worten der Bibel:
Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen.
Moses aber erteilt ihnen seine von Gott empfangenen Weisungen, legt indes jedes Mal eine Decke über sein Gesicht, wenn er mit glänzendem Gesicht vor ihnen erscheint, und nimmt sie ab, wenn er vor Gott tritt. Selbst der Abglanz des Göttlichen, sein Nimbus, bedarf eines Schutzes, einer Dämpfung. An zahlreichen Bibelstellen taucht diese Wolkensymbolik auf für die Nähe und Gegenwart Gottes. Ebenso der göttliche Wolkenort oder Wolkenwagen, wie im Lob des Schöpfers im Psalm 104, wo es gleich eingangs heißt:
Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes, der du machst Winde zu deinen Booten und Feuerflammen zu deinen Dienern.
Weniger sanfte Fittiche des Windes sind es dann im Buch Hiob, wo Gott als Beweis für seine Schöpfermacht noch die anderen Naturgewalten herbeizitiert. Als alter Wettergott stellt er sich den Anklagen und Fragen des leidenden Hiob. Und in seiner ersten Rede aus dem Wettersturm, wie es bei Luther heißt, schleudert er förmlich seine Antwort wie Blitze und Donner dem armen Hiob entgegen, mit den jeweils fast höhnisch-rhetorischen Anfangsworten: Ich will dich fragen, lehre mich.
Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir's, wenn du so klug bist. Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß, als ich's mit Wolken kleidete und in Dunkel wickelte wie in Windeln? Wer hat dem Platzregen seine Bahn gebrochen und den Weg dem Blitz und Donner, dass es regnet aufs Land, wo niemand ist, in der Wüste, wo kein Mensch ist, damit Einöde und Wildnis gesättigt werden und das Gras wächst? Wer ist des Regens Vater? Wer ist so weise, dass er die Wolken zählen könnte?
Wer über Wind und Wetter, Meer und Wolken verfügt, kleidet sich selbst in eine Wolke, aus der er in allen Teilen der Bibel immer wieder seine Stimme hören lässt. Auch jener göttliche Abglanz, der Moses Antlitz verklärte, erscheint wieder im Neuen Testament in der Verklärung Jesu. Auch er steigt auf einen hohen Berg mit drei seiner Jünger und ward, wie es nach Matthäus heißt, verklärt.
Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber hob an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist für uns gut sein. Willst du, so wollen wir hier drei Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Da er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Da das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr.
Als sie wieder aufsehen, sind die gerade Erschienenen verschwunden. Es war dieselbe Stimme aus der Wolke, die einst zu Moses auf dem Berg Sinai gesprochen hatte. Und es wird wieder eine Wolke sein, in der Jesus bei seiner Auffahrt in den Himmel entschwindet, weshalb die spätere christliche Ikonographie oft nur noch die Füße des Heilands zeigt, emporgetragen von einer Wolke. Der Evangelist Lukas wiederum hat diese Szene, die Himmelfahrt Jesu, gleich zu Beginn seiner Apostelgeschichte geschildert, im Anschluss an die Ankündigung des Heiligen Geistes, die Jesus seinen Aposteln machte, das bevorstehende Pfingstfest. Auf deren Fragen nach dem Reich Gottes und seiner Wiedererrichtung antwortet ihnen Jesus:
Es gebührt euch nicht zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und da er solches gesagt, ward er aufgehoben zusehends, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten: Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird so kommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.
Es wird also ebenfalls eine Wolke sein, auf der nach der Offenbarung des Johannes dereinst Gott im jüngsten Gericht der Welt erscheinen wird.
Siehe, er wird kommen mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war eines Menschen Sohn. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief mit großer Stimme zu dem, der auf der Wolke saß: Schlag an mit deiner Sichel und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, schlug an mit seiner Sichel an die Erde, und die Erde ward geerntet.
In dieser die gesamte Bibel durchziehenden Wolkensymbolik, soweit sie Nähe, Gegenwart oder Ort des Göttlichen bezeichnet, ist es stets eine weiße, lichtvolle Wolke oder ihr Abglanz, die als Gloriole, als Heiligenschein dann jahrhundertelang die sakrale Kunst prägen und alle göttlichen Erscheinungen, auch die Engel und Heiligen, begleiten werden. Daher noch einmal zurück zum Kern der biblischen Wolkensymbolik. Gott oder das Göttliche, oder wie Goethe auch sagt, das Wahre, kann nicht unmittelbar, nicht unverhüllt geschaut werden. Als Moses einmal begehrt, Gottes Herrlichkeit zu sehen, antwortet ihm der Herr:
Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen.
Ob Verhüllung durch Wolke oder wie hier durch die Hand, die alte Weisung an Moses hat in ihrer Unbedingtheit als Bilderverbot das Judentum wie auch den Islam geprägt. Du sollst dir kein Bild machen. Oder wörtlich nach Luthers Übersetzung im zweiten Buch Mose: Du sollst dir keine gegossenen Götzenbilder machen. So wie Gott niemandem, es sei denn in Wolke und Feuer, sichtbar werden kann, so wenig kann und darf er abgebildet werden. Im Gegensatz zu den heidnischen Gottheiten, den Götzen und Idolen. Zornig zerschlägt daher Moses die Gesetzestafeln, als er, vom Berg Sinai zurückkehrend, sein Volk um das goldene Kalb tanzen sieht. Das Verbot übertrug sich aber auch, wie im Islam, zeitweise auf die Abbildung von Mensch und Tier überhaupt. Laut Genesis ist der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen. Diese Ebenbildlichkeit ist im Hebräischen mit dem Wort Zelem ausgedrückt, das den Widerschein, den Abglanz Gottes im Menschen meint. Bezelem Elohim. Nach Gottes Ebenbild geschaffen, heißt es da. Diese Ebenbildlichkeit gilt als Grundlage allen Menschenrechts. Aus ihr leitet sich die Achtung her vor der Unerreichbarkeit, dem Geheimnis und der Würde einer jeden Kreatur, in welcher der göttliche Funke, der sie schuf, weiterlebt. Sie wirkt bis in den ersten Artikel unseres Grundgesetzes hinein. Es gibt kein jüdisches, kein christliches, kein islamisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. So lautete in demselben Geist die Kernbotschaft der am 9. Mai verstorbenen Zeitzeugin und Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. In der Folge des Bilderverbots war es im Judentum die Schrift, die an die Stelle jeglicher Bildhaftigkeit und Abbildung des Göttlichen trat. Im Islam hingegen die reiche Ornamentik, die damit auch zum Charakteristikum orientalischer Kunst wurde. Beide, sowohl Schrift wie Ornamentik oder auch die Kalligraphie, sind Wirkung und Ausdruck dieser Achtung vor dem göttlichen Geheimnis. In der christlichen Ikonographie konnte Jesus, Mensch geworden, zwar als solcher und stets mit der begleitenden Aureole dargestellt werden, zugleich aber gilt auch im Christentum, dass erst mit der Wiederkunft die unverhüllte Wahrheit in der Schau von Angesicht zu Angesicht möglich wird, wie Paulus in seinem Brief an die Korinther mitteilt.
Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin.
Verhüllung, Schleier, Abglanz, Widerschein, ebenso Wetterbotschaft sowie Erinnerung und Verweis auf künftige Enthüllung und Offenbarung. Dies alles symbolisiert die Wolke. Und uns, den Erdenmenschen, bleibt nur, wie Kinder in den vielfältigen, unzähligen, flüchtigen Wolkengebilden, Tiere, Monster, Schäfchen, Gesichter, Sahnehäubchen und Wattebäusche zu imaginieren, sehnsüchtig ihrem windgetriebenen Zug, ihrem Flug im Wettstreit mit den Vögeln nachzublicken, uns im schönsten Fall auf Wolke 7 zu fühlen, oder eine Erinnerung nachzusinnen, wie Brecht sie in einem seiner schönsten Liebesgedichte festgehalten hat. In Erinnerung an eine Liebe, vielmehr an einen flüchtigen Liebesmoment, verewigt im Bild einer kleinen weißen Wolke in tiefer Himmelsbläue ungeheuer oben. In dem Gedicht Erinnerung an die Marie A.
An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe, in meinem Arm wie einen holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben, und als ich aufsah, war sie nimmer da. Seit jenem Tag sind viele, viele Monde geschwommen still hinunter und vorbei. Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen, und fragst du mich, was mit der Liebe sei, so sag ich dir, ich kann mich nicht erinnern. Und doch, gewiss, ich weiß schon, was du meinst, doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer. Ich weiß nur mehr, ich küsste es dereinst. Und auch den Kuss, ich hätte ihn längst vergessen, wenn nicht die Wolke da gewesen wär. Die weiß ich noch und werd ich immer wissen. Sie war sehr weiß und kam von oben her. Die Pflaumenbäume blühen vielleicht noch immer, und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind. Doch jene Wolke blühte nur Minuten, und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind.
Die Wolke, Reich des Göttlichen, Transzendenten und ihr Geheimnis. Sie hörten eine Sendung von Marlene Stössel. Es sprachen Julia Nachtmann und Achim Buch. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen Die Erfindung Gottes, die Religion im Werk von Thomas Mann.
NDR Kultur.